Ein kurzer Blick auf den Namen, das Geschlecht oder das Alter und die Bewerbung wird aussortiert. Vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch Menschen über 50 und auch alleinerziehende Frauen haben deutlich schlechtere Chancen, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Ein Beispiel: Nachkommen aus Einwandererfamilien müssen bei gleicher Qualifikation 3 bis 4 Mal so viele Bewerbungen schreiben, bis sie eingeladen werden. Diese Ungerechtigkeit belegen zahlreiche Studien. Und nun hat sich auch die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau mit dem Thema beschäftigt. Federführend bei der Studie war Melanie Steffens. Hallo.
Guten Tag.
Melanie Steffens, Sie haben mehr als 200 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmern fiktive Bewerbungsunterlagen vorgelegt von Chirurginnen. Welche Bewerberin hat denn besonders gut abgeschnitten?
Es hat uns selber überrascht in dieser Studie. Wir hatten Chirurginnen, die schwarz oder weiß waren, laut ihrem beigelegten Foto zu erkennen und die laut Aufzeichnungen eines früheren Vorgesetzten in einer Lebensgemeinschaft mit einer Frau oder mit einem Mann lebten. Mhm. Und wir hatten zahlreiche Hypothesen dazu, welche Unterschiede wir finden würden hinsichtlich der Wahrnehmung als kompetent, maskulin, feminin, sozialkompetent und so weiter. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass es überhaupt kaum Unterschiede gab in der Wahrnehmung. Alle diese Chirurginnen wurden als sehr kompetent und auch als sozialkompetent wahrgenommen.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie also? Das heißt, auf dem Arbeitsmarkt ist die Lage gar nicht so extrem, wie man vermuten könnte?
Nicht unter allen Bedingungen. Wir haben in der Studie aus dem Grunde, dass wir subtil sozusagen auf die sexuelle Orientierung hinweisen wollten und dass auch die Hautfarbe gezeigt werden sollte, halt das Design genauso gewählt, wie wir es gewählt haben, mit Fotos der Personen und mit diesen Hinweisen der Vorgesetzten, also solche Hinweise wie: Die Lebensgefährtin arbeitet am Wochenende, ist daher sehr häufig bereit, Wochenenddienste zu übernehmen und sowas. Und wir haben es halt in diesen Kontext gestellt, internationale Krankenhausgesellschaft und Chirurginnen. Und was aus der Forschung bekannt ist, und so interpretieren wir unsere Befunde, ist, wenn die Qualifikation schon ziemlich gesichert erscheint, dann wird weniger diskriminiert, als wenn man keine gute, ich sag dazu, diagnostische Information über die Qualifikation hat. Und wir hatten uns einerseits bemüht, also wir haben zum Beispiel keine Zeugnisse beigelegt, sondern nur so ein Häkchen gemacht. Man könnte die Zeugnisse jetzt sehen, wenn man wollte. Aber wir haben jetzt keine guten Noten oder guten Arbeitszeugnisse oder Ähnliches inkludiert, haben aber nachher interpretiert, dass allein dieses jemand bewirbt sich auf eine Führungsposition als Chirurgin in einer internationalen Krankenhausgesellschaft schon Signal genug für hohe Kompetenz war.
Dann kann man also sagen, Qualifikation schlägt Vorurteil und es ist eben hier weniger extrem als zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, wo Bewerberinnen, Bewerber mit ausländisch klingendem Namen deutlich länger brauchen, um eine Wohnung zu finden?
Ja, der Wohnungsmarkt ist ein anderes Thema, weil es da halt um andere Kriterien geht und da kann dann Diskriminierung aus anderen Gründen eher wieder aufscheinen. Das mit der Qualifikation, das ist schon auch ein allgemeiner Rat, den man Menschen geben kann, die diskriminierten Gruppen angehören. Versuchen Sie, Ihre Qualifikation völlig deutlich zu machen, eindeutige Qualifikationshinweise zu haben und diese auch in der Bewerbung so deutlich zu machen, dass man sie nicht übersehen kann. Also beispielsweise jetzt in der Wissenschaft, wenn jemand einen Wissenschaftspreis gewonnen hat, dann ist das ein eindeutiges Qualifikationsmerkmal. Und wenn das im zweiten Satz des Anschreibens steht oder im letzten Satz, dann wird man weniger diskriminiert, als wenn man sich selber ein Urteil bilden muss über die Qualifikation dieser Person.
Wenn wir mal nur auf das Geschlecht schauen, Sie haben den Studienteilnehmenden außerdem ja auch die Stärken und Schwächen der Bewerberinnen, der fiktiven Bewerberinnen mitgeteilt, die Sie als traditionell männlich oder traditionell weiblich bewertet haben. Was waren das genau für Attribute und wie hat sich diese Information bei den Teilnehmenden ausgewirkt?
Ja, was Sie da ansprechen, das ist eine zweite Studie, die wir quasi gleichzeitig publiziert haben. Da haben wir halt geschaut, was passiert, wenn jetzt aber eine kleine negative Information hinzukommt, was wir bei den Chirurginnen nicht hatten. Und das war sowas wie, hat in einem früheren Projekt eigenmächtige Entscheidungen getroffen, was zu Ärger im Team geführt hat. Das wäre ein negatives Verhalten, was eher typisch maskulin eingeschätzt wird. Oder hat Unsicherheit gezeigt bei Präsentationen oder sich nicht getraut, in Gruppenmeetings die Meinung zu sagen. Das wäre eher ein typisch feminines Fehlverhalten oder negatives Verhalten. Und da haben wir festgestellt, da hatten wir jetzt Bewerberinnen mit türkischem Namen und Bewerberinnen mit deutschem Namen. Mhm. Und bei dem türkischen Namen wurde den Personen das typisch feminine Fehlverhalten negativer angelastet. Das entspricht offenbar dem Stereotyp, hat also an der Stelle das Stereotyp aktiviert. Mhm. Und das typisch maskuline Fehlverhalten, also etwas zu dominant gewesen sein, Sachen nicht abgesprochen haben, Entscheidungen allein getroffen, andere übergangen haben, das wurde den Bewerberinnen mit deutschem Namen negativer angelastet als diesen mit türkischen Namen. Und das zeigt einfach, diese Stereotype, die schlummern schon noch im Hinterkopf. Und die können dann auch bei einer sehr kleinen unterschiedlichen Informationen wieder zum Tragen kommen. Und es sind halt komplizierte Muster, die da heutzutage auftreten. Die deutsche Bewerberin müsste besser wissen, dass man sich nicht so dominant verhalten darf. Das wurde ihr halt negativer angelastet als der Bewerberin mit dem türkischen Namen.
Um gegen das alles vorzugehen oder um das alles ein wenig auszuhebeln für mehr Chancengerechtigkeit, wurden vor einigen Jahren anonymisierte Bewerbungsverfahren eingeführt, ohne Fotos also, Zeugnisse, andere Angaben, die Rückschlüsse auf das Geschlecht, auf das Alter oder die Herkunft ermöglichen. Als politisch angestoßenes Pilotprojekt, was Unternehmen heute freiwillig umsetzen. Umgeht man denn so die Diskriminierung in einem Bewerbungsverfahren oder geht da noch mehr?
Also im ersten Schritt ist das auf jeden Fall, finde ich, eine gute Maßnahme, weil genau diese subtilen Prozesse, von denen ich gerade gesprochen habe, im Einzelnen weiß ja die Bewerberin noch nicht mal, welche Stereotype hat das Gegenüber im Kopf und durch welche Informationen werden die vielleicht gerade aktiviert und mir dann negativ angelastet. Und das wird vermieden, wenn das Stereotyp erst gar nicht aktiviert werden kann, indem man in der Phase noch nicht weiß, wer welcher Gruppe überhaupt angehört. Es ist natürlich so, im Vorstellungsgespräch lässt sich dann nicht mehr vermeiden, dass man die Menschen sieht, dass man nähere Informationen über ihren Hintergrund bekommt. Aber immerhin hätten sie dann die Chance, im Vorstellungsgespräch zu überzeugen, was sie erst gar nicht haben, wenn sie frühzeitig aussortiert werden.
Melanie Steffens war das hier in SWR Kultur am Mittag von der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Hier hat man gerade die Diskriminierung im Bewerbungsverfahren erforscht. Vielen Dank für den Einblick.
Gerne.